Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Podcast-Serie Frauen reden über Frauenthemen. Ich freue mich sehr, heute jemanden dabei zu haben, der sich sehr lange mit dem Thema beschäftigt hat, und zwar aus einer beruflichen Perspektive. Wir hatten jetzt ja schon einige Heilkundlerinnen dabei oder Homöopathinnen dabei oder auch Leute, die vielleicht auch selber betroffen sind. Jetzt haben wir das erste Interview zumindest, was ich führe. Wir werden noch einige Expertinnen auch zu dem Thema haben, den beruflichen Kontext von Frauen auch ein bisschen zu beleuchten. Und wir haben uns passenderweise über LinkedIn kennengelernt. Das ist ja auch so ein berufliches Netzwerk, Social Media. Das passt also noch sehr gut. Und deshalb freue ich mich sehr heute, Renata Baskovic. Oh, jetzt. Baskovic.
Waschkowetz.
Ja,
Schwierig, ja.
okay. Begrüßen zu dürfen im Podcast und freue mich sehr, heute mit dir über deinen Werdegang zu sprechen und aber auch über deine Expertise. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr gut. Es gibt so ein bisschen einen Standardeinstieg. Das macht es auch leichter für die Hörer, dass sie wissen, wo wir da wie was wo machen. Und deshalb auch an dich gern die Frage: Wie bist du dahin gekommen, dass du heute als Expertin bei mir da sitzt zu diesem Thema?
Ja gut, Expertin ist hochgegriffen, aber ich bin jahrzehntelang Personalleiterin gewesen in der Hotellerie. Das heißt, es ist natürlich eine High-Vibration-Branche und mit doch also sehr spannende, sehr tolle Branche, aber mit hohem Druck natürlich. Ja, mit hohem, mit also großen Arbeits-, also ja, hohen Arbeitszeiten, hohem Workload und ja, da habe ich in meiner Zeit jetzt über 5000 Mitarbeiter in der Zeit ja, mitbetreut und ich bin immer sehr nah am Mitarbeiter. Ich bin da auch sehr operativ aufgestellt gewesen immer. Und ja, da hat man natürlich viel, viel, viel gesehen. Ja, und ich selber bin natürlich auch in dem Alter, wo ich schon viel mitbekommen habe, auch bei mir, obwohl ich eigentlich ein sehr gesunder Mensch bin. Und da merkt man dann eben gerade bei Frauen in den verschiedenen Altersklassen, womit die da natürlich dann zu kämpfen haben und dann trotzdem eben ja Spitzenleistungen abliefern, aber was es manchmal auch kostet und wie die da tatsächlich auch mit Stress kommen, Stressbewältigung etc. Also das ist einfach eine Erfahrungssache. Ich habe mich dann jetzt tatsächlich, starte ich mit etwas Neuem, da geht es, ich bin eigentlich ein Mensch, der immer sagt, Körper und Geist müssen zusammen sein. Deswegen beschäftige ich mich Epigenetik und mit Hypnose, um da eben einfach auch Entspannung zu bieten. Und da sieht man dann schon dann entsprechend auch die Resultate. Was die Homöopathie angeht, das war bei mir selber einfach vor vielen Jahren. Ich habe einen Zahn gezogen bekommen und da hatte ich eine Freundin, die war Homöopathin. Der Arzt hat zwar einen spitzen Job abgeliefert, muss ich sagen, aber die Homöopathin hat gesagt, nee, nimm dich nicht die Schmerzmittel, sondern komm zu mir. Ich habe da was, ich gebe dir ein paar Tropfen und das hat sie dann natürlich auch getan. Und es war super, weil ich hatte tatsächlich, weder ist mir die Backe angeschwollen, noch hatte ich Schmerzen, gar nichts. Also das lief so an mir komplett vorbei und das war natürlich super. Und das war so mein Einstieg, was heißt Einstieg? Also mein Blick in die Homöopathie, das hat wirklich toll funktioniert.
Ja, schön. Habe ich gar nicht gewusst, dass du auch positive Homöopathie-Erfahrung hast. Soll ja heute gar nicht so sehr um das gehen. Wir machen ja extra auch eine Serie, weil wir auf sehr viele Laien und sehr viele Frauenzuhörer haben, dass wir wirklich auch sozusagen gar nicht so viel über das reden. Aber es ist ja interessant, dass du da auch gerade noch eine positive Erfahrung zu beisteuern kannst, weil das ist etwas, was in der Homöopathie auch vielen Patienten, die lange beim Homöopathen sind, völlig unbekannt ist, was wir eigentlich alles können. Also das ist etwas, was sich auch Leute sozusagen gar nicht so vorstellen können, wie breit wir eigentlich therapieren könnten, ne? Wenn wir dann dürften oder wenn das wie bekannter wäre. Also insofern schön, dass du da auch mal so ein kleines Beispiel reinbringst, weil das vergisst man ja oft, dass man nicht nur die großen, schweren, chronischen Krankheiten mit Homöopathie unterstützen kann, sondern auch noch das. Ich finde das super. Hotellerie ist etwas, was ich in meiner Praxis auch viel mitbetreuen darf, weil wir hier eine ganz große, in der Schweiz gibt es zwei große Hotelfachschulen. Die eine ist hier in Pasuk und das ist hier praktisch einmal umfallen bei mir. Und da müssen irgendwie alle hin.
Okay.
Und deshalb habe ich sogar auch Leute, die wirklich temporär zu mir in die Praxis kommen, weil sie sozusagen jetzt hier in der Schule vor Ort sind. Und deshalb habe ich mit dem relativ viel zu tun, vor allen Dingen dann mit jungen Leuten in der Ausbildung, weniger dann nachher im Hotelleriebetrieb. Das ist dann, also natürlich auch, ne, das ist eine Region hier, wo sehr touristisch ist, also auch da, aber die haben dann nicht so unbedingt Probleme mit ihrem Beruf oder so, sondern das ist dann ja mehr irgendwas Allgemeines, oft ein gesundheitlicher Aspekt, der nicht immer mit der Arbeit zu tun hat. Aber gerade diese jungen Leute, die, sag ich mal, aus einer relativ bequemen Schulzeit in die Lehre in der Hotellerie einsteigen, das ist oft ein relativ harter Cut, auch dann relativ viel von daheim weg unter Umständen. Und das ist schon, also ohne das jetzt zu bewerten, weil die Ausbildung jetzt härter ist als die andere, aber das ist dann schon ein recht harter Schnitt von, ich sitze mal ein bisschen rum und mache mal ein bisschen Hausaufgaben oder vielleicht auch nicht, zu, jetzt muss ich aber hardcore ran und auch nicht einfach nur manchmal 8 Stunden, sondern auch länger. Und dann habe ich noch Schule und ich weiß nicht was. Insofern ist das ein häufiger Grund auch tatsächlich, dass die mit Überforderungsthemen in diesem Hotelleriebereich kommen. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt falsch liege, aber das ist aus meiner Sicht auch eher ein frauendominierter Beruf, nehme ich mal an, ne? Also ich habe auch einige Männer in der Behandlung, aber es ist doch deutlich mehr weibliche Klientel, was ich in der Praxis habe.
Ja, da denke ich, dass es doch eher deine Klientel ist, aber nein, also es gibt nicht mehr Frauen als Männer in der Hotellerie. Es ist eher zeitlang sogar umgekehrt gewesen. Wir haben also die klassischen Bereiche, so Housekeeping, ja, sind die Frauen, ja, in der Personalabteilung sitzen die Frauen. In der Operation, also gerade wenn es jetzt um Service geht, um Küche geht, Küche ist männerdominiert, Service zum Teil wirklich auch. Und Rezeption hält sich gut die Waage. Aber Sales jetzt ist auch hält sich gut die Waage. Also da gibt es unterschiedliche Bereiche, aber jetzt wenn ich die Operation angeht, so Küche, Service, so das Klassische, das ist tatsächlich noch eher männerdominiert. Aber ja, wir haben schon dann immer einen großen Anteil von Frauen natürlich. Und wenn du sagst, ja, die Lehrlinge, Azubis, wie auch immer man das nennt, Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, das stimmt schon, natürlich, klar, wenn die dann auf einmal das erste Mal so die Schichten machen müssen und dann sind so die ersten Tage stehen, ja, also lange Zeiten, wo man stehen, laufen muss, da haben die durchaus zu kämpfen, ja, auch die Praktikanten, das geht dann schon natürlich an die Substanz, wobei ich sage, ja, junge Leute, das ist schon in Ordnung, man darf ja auch mal an die Substanz gehen.
Sonst bildet man im Alter auch keine Muskeln aus. Oder wie war das, ne?
Ja,
Man muss
und
die Grundlage schaffen.
ein bisschen Grundlage darf man schon schaffen, auch ein
Ja.
bisschen Grundlage für Stressbewältigung und ein bisschen Grundlage für Ausdauer. Das ist wie ein Sportler, der muss auch mal anfangen.
Wie bist du denn in den Beruf gekommen?
Ach, total zufällig. Ich habe bei einem Investor gearbeitet und ich wollte eigentlich eher so in die juristische, das gesellschaftsrechtliche und sowas gehen und dann hatte ich da, also der hatte eine Juristin, die war da sagenhaft drin. Sie hatte auch das Personal und das fand ich total ätzend. Und das hat sie mir dann übergeben und ich fand das ganz toll. Und bin ich dann, er hatte auch Hotel, hat ein Hotel gehabt und ein großes Landgut, ein exklusives. Ja, bin ich da irgendwie reingerutscht und geblieben.
Sehr
Aber wie
gut.
gesagt,
Und was
jetzt
hat dich
beendet.
begeistert nachher, wo du sagst, ja, das mit Menschen schaffen, das ist mein Ding, das kann ich oder da habe ich ein Händchen für, das macht mir einfach Freude.
Also die Hotellerie ist generell spannend. Ich war früher schon so klar als Studentin, Schülerin etc., bist du da so im Service und so weiter, hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Hotel habe ich dann ja später kennengelernt. Hotel ist mehr als Service, ja, das Restaurant oder sowas ist was das eine. Im Hotel gibt es natürlich ganz viel mehr. Und ja, die vielen Menschen, die also unterschiedliche Nationalitäten, dann Hotel 24 bis 29 Nationalitäten, Altersklassen. Ja, ganz unterschiedliche Berufe, das ist schon sehr, sehr spannend. Und auch die Aufgaben im Personalbereich fand ich sehr spannend, weil ich war jetzt nie der Admin-Typ. Und ich war auch immer in Häusern, wo das nicht von mir verlangt, also schon verlangt wurde, aber sehr operativ, also immer sehr am Mitarbeiter dran, die ganzen Tage durch die Hotels gelaufen, viel Manager- und Duty-Dienste gemacht, viel am Gast dann auch gewesen, wo ich den Mitarbeiter spannender fand. Und das war auch das, wo ich mal gesagt habe, ja, ich möchte eigentlich nicht mehr am Gast stehen und entertainen. Ich möchte entertained werden und deswegen Personalabteilung, das war genau die richtige Entscheidung. Aber es hat immer Spaß gemacht, ja, auch mit den Lehrlingen, also Azubis, das war immer Praktikanten, das war immer ganz toll. Ich war immer der Strenge, ja, ich bin eigentlich eher so die Strenge, die dann auch wirklich abgefordert hat, aber mit viel Verständnis für den unterschiedlichsten Blödsinn auch, muss man klar sagen, ja. Und das ist auch wichtig, ja, und das, ja, hat mir immer großen Spaß gemacht und deswegen bin ich da ziemlich lang geblieben.
Klingt auch nach einem unglaublich vielseitigen Beruf. Das ist ja, was ich an Homöopathie auch so schätze, ne? Wir haben Klientel von Babys bis alte Leute, kein geschlechterspezifische Therapie, auch wenn deutlich mehr Frauen kommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es doch einen großen Gesprächsanteil hat, aber ne?
Ja.
Oh. Oder leider immer noch in der Esoterik verharrt oder so, ne? Aber irgendeinen Grund wird es dafür noch geben. Aber auch die Männer, die da sind, schätzen das dann sehr. Wenn sie mal drin sind, dann wollen sie es auch nicht mehr loslassen, so merkt man
Ja.
auch. Aber jetzt fand ich auch immer schön, diese vielseitige Sache, weil man sich auch dann immer wieder an diese Individualitäten so ein bisschen anpassen muss. Ne? Man kann nicht einfach, gerade bei die, glaube ich, also kann sie mir widersprechen gern, aber ich glaube, gerade bei den modernen Leuten, die jetzt oder vor so den letzten 10 Jahren auch in den Beruf eingestiegen sind, hat man diese Individualität auch noch wahrscheinlich viel mehr gelebt und gespürt. Und die haben wahrscheinlich auch sogar mehr drauf gepocht, auch, ne? Individuell behandelt zu werden und nicht so Dienst nach Vorschrift machen zu
Ja.
müssen.
Ja, es ist, das merkt man natürlich schon bei den jüngeren Generationen, dass es da individueller ist. Ich habe das lernen müssen, Gott sei Dank schnell, also schon vor 15, 20 Jahren, dass ich gemerkt habe, oh, individuell, aber das ist tatsächlich ein Prozess gewesen, manchmal, okay, nee, ich muss auf den einzelnen Menschen in seinem Spektrum eingehen. Und ich wusste dann auch immer Hintergrund, Familie, was da so bei dem Mitarbeiter war und oder der Mitarbeiterin. Und das ist schon wichtig, dass man da ganzheitlich dran geht, also selbst da. Und, aber das ist ein Lernprozess. Die jüngere Generation fordert es ganz anders ein. Die, sag ich mal, X und ja, die Boomer natürlich anders aufgewachsen, andere Denkweise, völlig in Ordnung. Aber auch die schätzen das mittlerweile, dass man da wirklich eingeht. Und wenn du sagst mit den Männern, ja, natürlich, wenn die mal drin sind, ja, in dem Gespräch, wenn die merken, was ihnen gut tut. Und nicht nur, dass sie nur funktionieren müssen, dann sind die auch dabei. Ja, also ich denke schon, das ist einfach eine Sache von noch ein bisschen Marketing für deinen Bereich.
Ja, genau. Wir machen, ich habe auch schon gedacht, ja, jetzt werden wir eine ganz große Frauenserie machen und dann machen wir noch eine ganz kleine Männerserie. Das wäre einfach nochmal, weil schnell auf den Punkt, ne? So nicht groß geredet, sondern diese 5 Minuten Quickies, ne? Dass sie
Ja,
das
ja.
schnell nochmal hören können.
Ja, das stimmt schon. Ja, vor allem, wenn man ganz aufs Business konzentriert ist oder so auf den einfach die Effizienz. So war ich eigentlich auch, ich bin auch manchmal so, ich denke, ach nee, bitte nicht rumlabern, einfach komm auf den Punkt, ja. Und da das zu ändern, ist auch ein Lernprozess. Und bei Männern durchaus schwieriger umzusetzen.
Ja, genau. Also das durfte ich natürlich auch früh lernen. Bei mir war es ein bisschen andersrum. Also ich habe von Anfang an mit dem Männerklientel sehr gut klargekommen, war aber nicht viel da. Ich musste mich eher andersrum anpassen. Ich durfte dann auch mal verstehen, dass man nicht immer sofort nach 10 Minuten auf den Punkt kommen darf, sondern auch mal ausreden lässt und die Leute in Ruhe erstmal erzählen lässt, was dann alles so ist, ne? Also ich habe sozusagen den andersrum Learn-Prozess gemacht, zu verstehen, okay, es geht nicht immer darum, jetzt nur auf den Punkt zu kommen, sondern da ist auch noch mehr möglich. Wenn die
Ja.
Gespräche länger führt und merke heute, dass das auch sehr geschätzt wird, mal in Ruhe einfach reden zu dürfen, ohne dass man gerade auf den Punkt kommen muss. Aber bei Männern darf ich das dann immer noch mal wieder machen. Ich sage so, komm, wir machen einen schnellen Quickie, erklär, was ist, okay, machen wir so. Und dann sind die immer happy, wenn wir nach 5 Stunden wieder gehen dürfen.
Ja, das ist zum Teil noch so. Da müssen wir noch ein bisschen auch am Einzelnen arbeiten, dann, dass die sich dann einfach ja, wohler fühlen dabei, wenn es dann auch mal etwas länger ins Gespräch geht.
Sehr gut, vielen Dank. Da sind wir schon schön warm und ich glaube, wir haben auch einen super Eindruck bekommen von dir. Ich finde, das merkt man auch gut, dass du da voranpreschst mit dem, wie du sprichst und so weiter. Deshalb habe ich richtig Lust, mit dir jetzt da ins Eingemachte reinzuspringen. Ich bin gespannt, da werden wir sicher ein paar gute Geschichten auch hören. Kann ich mir vorstellen, dass du da gar einiges an Erfahrung hast bei 5000 Mitarbeitern. So wollen wir gar nicht eben drum herum reden, sondern auf den Punkt kommen. Wir sprechen ja heute so ein bisschen über diese Thematik von Stress, Gesundheit im Berufsleben und so weiter. Vielleicht kannst du uns da mal einführen, was sozusagen dein Eindruck ist.
Ja, gut, Stress ist ja grundsätzlich mal nicht unbedingt sofort was Negatives. Wir empfinden, sobald wir das Wort Stress hören, das gleich sofort in die negative Richtung. Jetzt gibt es natürlich, und vor allem wenn ich an die Hotellerie denke, das ist immer stressig, aber Es halten ja viele Leute dran fest und auch wirklich jahrzehntelang dran fest, weil es auch einen positiven Stressfaktor da gibt. Man hat einfach Spaß an dem, was man tut, aber es ist halt ein enormer Workload und durch die Kommunikation mit so vielen, also die Gäste zufriedenstellen, mit den Mitarbeitern, Vorgesetzten, immer mit dem Kostendruck etc., das spürt man bis in die letzte Position, ist es natürlich schon etwas, was auch auf die Psyche wahnsinnig einwirkt. Und trotzdem, dass man seinen Beruf sehr, sehr liebt und ich kenne so viele Mitarbeiter, die so viel Spaß haben, nach all den Jahren und immer noch glücklich sind, abends, wenn der letzte Gast zufrieden geht, ja, dann sind die auch happy. Und wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist, dann sind die gar nicht happy. Dann ist der ganze Abend im Eimer und der Tag im Eimer. Da gibt es also wirklich viele, die da wahnsinnig viel positiven Stress mitnehmen. Aber natürlich diese Negativauswirkungen, dass es eben doch, man nimmt eben viel von seiner Umwelt und von den Menschen mit, die man am Tag über mit dem Tag über kommuniziert hat, die man betreut hat, das nimmt man ja auch mit, ja, und das läuft aber unterbewusst. Und wenn sich das natürlich lange zieht und dann kommen noch persönliche Geschichten dazu, wie beispielsweise noch zu Hause irgendwas oder da kommt einfach mehr dazu, da hat man eine kranke Mutter, einen kranken Vater oder irgendetwas mit den Kindern, mit dem Partner und das summiert sich das dann und da kommt man dann in eine negative Stressspirale, also selbst wenn man seinen Beruf liebt, aber da dann letztendlich tatsächlich zu finden, okay, was ist denn jetzt tatsächlich der Stressauslöser, tatsächlich der Negativstressauslöser, wie man vergisst, ich habe so viele Mitarbeiterinnen gesehen, Mitarbeiter, die dann ihre Ernährung geändert haben, natürlich in die falsche Richtung, weil eben nicht mehr Zeit da war, die dann entsprechend ihre Freunde dann vernachlässigt haben, ihr soziales Umfeld vernachlässigt haben, eben etwas immer wieder so schrittweise, ohne dass sie es wirklich gemerkt haben, in den Überlebensmodus gehen. Wo nur noch quasi reine Aufgabenerfüllung, aber die Freude, die ist dann zum Teil oft nicht mehr da. Und da dann letztendlich dieser Stress oder eben, wenn man sagt, klar, auch bei Frauen hormonelle Geschichten, ja, in den Wechseljahren, das passiert, ja, vor den Wechseljahren, also in der Vorphase, dann in den Wechseljahren, auch danach, wenn sich die Hormone so wahnsinnig ändern, was ich auch erlebe, oft Frauen zwischen, ja, im Übergang von 20 auf 30, ja, das ist oft hormonell. Das ist gar nicht mal, dass sie jetzt mit irgendetwas unzufrieden sind, das ist tatsächlich dann wieder mal ein hormoneller Umschwung und das nicht bewusst wahrnehmen, sondern immer denken, ja, ich arbeite einfach zu viel und deswegen bin ich müde und deswegen bin ich gestresst. Also gar nicht mal wahrnehmen, was ist denn jetzt überhaupt los? Warum wird man auf einmal müde? Warum braucht man mehr Erholung, was man ohnehin im Alter damit rechnen muss, dass einfach die Regeneration länger dauert? Dieses Bewusstsein, das muss man auch erst sich erarbeiten. Man leistet immer noch genauso viel, aber man braucht etwas länger zur Regenerierung. Und da einfach diese Punkte nicht erkennen, die führen dann, so wie ich das oft gesehen habe, einfach dann entsprechende Reaktionen. Bei Frauen ist es tatsächlich oft so, dass die lange, lange stillhalten und plötzlich bricht es aus und die ganze Umwelt versteht überhaupt nicht, was los ist. Ja, ja, was
Vor
ist
allen
denn
Dingen der
jetzt
eigene
da los?
Mann, ne?
Ja, was ist denn da los? Wieso wird die hysterisch? Und bei Frauen ist es oft so, vor allem dann die Führungskräfte. Das ist der Witz. Da kommen tatsächlich oft Männer, die sagen dann, ja, die ist halt hysterisch, nur weil sie mal ihre Meinung geäußert hat oder ihre Gefühle geäußert hat. Und das durchaus fundiert auch, aber das wird dann so einfach weggeschoben, während Männer ausrasten dürfen, ja, und das wird eigentlich nicht so schlimm genommen. Ja, und Frauen in Führungspositionen, die merken dann leider oft nicht tatsächlich, da ist was hormonell, da ist eine Überarbeitung da, da ist aber auch was mit meinem Körper passiert und ich muss jetzt einfach auf mich aufpassen. Das merken die nicht. Das merken die erst, wenn sie dann irgendwann mal kurz vor oder im Burnout sind.
Was glaubst du, und das ist ja etwas, was mich aus der Homöopathie immer besonders interessiert und auch wo ich auch sehr, sehr viele Patienten ja jetzt seit 20 Jahren befrage, ne? Was glaubst du, sind so die Ursachen für das? Also wir haben ja zwei Punkte eigentlich, dass wir nicht durcheinander kommen. Wir haben ja den einen Punkt sozusagen, was sind die Ursachen dafür, dass überhaupt diese ganze Stressmuster ausbricht? Ist das ein Arbeitgeberproblem? Ist das ein Arbeitnehmerproblem? Ist das ein gesellschaftliches Problem? Müssen wir ja nicht endlos erörtern. Das sind sicher mehrere Faktoren. Ne? Auf der anderen Seite ist, warum ist das sozusagen die Hintergründe so, dass wir da dann auch so einen keinen guten Umgang gefunden haben, weder einzeln noch in den Betrieben?
Das liegt einfach darum, dass man natürlich sich selber, auch die Betriebe, die fordern natürlich eine Leistung ab, sicher auch berechtigt, aber da wird eben einfach tatsächlich nicht drauf geschaut. Und man selber, wenn man natürlich Leistungsträger ist, vernachlässigt das. Die jüngere Generation ist tatsächlich so, die guckt eher auf sich. Ja? Während jetzt gerade auch meine Generation und dann die Boomer, das ist noch was ganz anderes. Leistung war etwas Selbstverständliches und nicht leisten können ist einfach, das ist nicht gut behaftet. Ja, da ist nicht die Frage nach einer Ursache, sondern einfach, da wird nicht wirklich geforscht. Das ist einfach nicht, ja, ich sage jetzt nicht modern, sondern es ist nicht im Gedankenspiel. Ja, also ich kenne eine Dame, die ist Führungskraft. Seit Jahrzehnten, die ist eigentlich schon ewig lang völlig fertig, ist müde, nimmt enorm zu, hat natürlich da auch schlechte Gewohnheiten ran, ist permanent erschöpft und immer wenn ich sie darauf anspreche, heißt es nur, nö, ich muss einfach mal 3 Tage frei haben. Also das Bewusstsein, Krankheit oder einfach etwas funktioniert bei mir nicht so, wie es mit 20 funktioniert hat, oder ich halte es gar nicht mehr so aus, wie ich es mit 20 oder 30 ausgehalten habe und was auch gar nicht sinnvoll ist. Das will nicht in diesen Kopf rein, ja. Das will einfach nicht angenommen werden, weil Leistung etwas ist, das einfach wichtig ist, ja. Und dann hört man nicht auf seine Signale und irgendwann verlernt man, bei ihr ist es klar so, sie verlernt hat verlernt, die Signale ihres Körpers und auch ihrer Seele zu hören. Sie spürt sich nicht mehr. Also klassisch Burnout, aber macht weiter, ja, und ist da, ja, reagiert eigentlich auf nichts. Ich glaube, es wäre nur, wenn sie jetzt körperlich wirklich komplett zusammenbrechen würde, dass sie dann vielleicht was merken würde. Aber ansonsten, nein, die Leistung ist etwas, was einfach, ja, für sie so wahnsinnig oder für diese Frauen, Männer so wahnsinnig wichtig ist. Und man kommt da einfach rein. Jüngere Generationen, wie gesagt, merken eher, mir geht's nicht gut. Und dann kommt, was ich festgestellt habe, öfter mal dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu mir und sagt, ich muss da was ändern, ich muss was wechseln, ich muss in Teilzeit gehen oder ich muss irgendwas machen. Ja, ich muss was anderes machen. Und so die klassischen, die so im Burnout sind, das sind schon ein bisschen, ja, oder auch Mamas dann natürlich, jüngere Mamas, aber meistens fordern die das dann doch irgendwie ab, dass sie sagen, ich muss da einfach ein bisschen weniger machen.
Und interessant ist ja, vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber sprechen, warum Sie von diesem positiven Begeisterung für den Beruf dann irgendwann kippen in diese reine leistungsorientierte Thematik. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, weil das natürlich aus der Homöopathie so unglaublich individuell. Wir forschen es ja bei jedem Patienten einzeln nach,
Ja.
wie der gekippt ist. Ich nenne das so ein bisschen das Fitnesscenter-Prinzip. Ne? Ich erkläre es den Leuten immer so, dass ich sage, schau, der Unterschied vom Leben ist, will ich ins Fitnesscenter oder muss ich? Das macht einfach
Ja.
ein komplett anderes Lebensgefühl. Und ich forsche dann mit den Leuten, wo ist es gekippt? Also, wo will ich nicht mehr zur Arbeit, sondern muss ich? Was ist die Motivation dahinter?
Ja, es ist tatsächlich so, das ist bei jedem ganz, ganz individuell. Da gibt es in meinen Augen auch nicht wirklich das Allgemeinprinzip. Es ist oft so, dass einfach gewisse Abschnitte vielleicht oder gewisse der Beruf, man hat halt den Glaubenssatz, ich muss das machen, ich muss da durch, ich kann mich nicht mehr verändern, es ist schon zu spät oder was auch immer, es geht mit meiner Familie nicht. Also man hat ja unterschiedliche Gedankenansätze, Glaubenssätze, die tatsächlich jetzt von ja auch transgenerationale Geschichten, wo man einfach, die wissen das ja auch nicht, ja, dass sie vielleicht etwas mitbekommen haben von, ja, von eben einfach von den vorherigen Generationen, was tatsächlich so ist. Und ja, einfach im Prinzip der Glaubenssatz, das muss halt so sein oder ich habe keine andere Alternative, ja. Und dann einfach weitermachen, weil sie tatsächlich ja auch sich und ihre Bedürfnisse natürlich nicht weit in den Vordergrund stellen, sondern sind es die Kinder, dann ist es der Mann, dann ist es der Arbeitgeber zum Teil auch, habe ich selber auch oft lang gemacht, ja, der war es dann der Arbeitgeber. Und dann macht man weiter, bis man tatsächlich, bis dann irgendwann mal tatsächlich der Endpunkt kommt. Und das ist eigentlich schade. Da sollten Betriebe mehr darauf achten, dass man einfach sieht, okay, wir sind nicht einfach nur Mitarbeiter und wir funktionieren jetzt die nächsten 30 Jahre alle gleich, sondern wir gehen durch verschiedene Lebensabschnitte. Das hat körperliche Geschichten, körperliche Veränderungen, psychische Veränderungen. Wo steht auch ein Mitarbeiter? Und ja, auch den Mitarbeiter einfach zu schulen. Achtung, da gibt es etwas im Leben, da ist noch was dahinter. Das ist, wie gesagt, das sind deine Ahnen, da ist deine, ja, schauen wir uns mal genau auf deine Ernährung, nicht nur was du isst, sondern was verträgst du überhaupt,
Ja.
ja? Weil nicht jeder verträgt das Gleiche. Ja, die einen vertragen Zitronenwasser morgens super, und bei den anderen, so gesund es auch sein mag, die vertragen das einfach nicht, ja? Das heißt, da muss man in die Nutri-Geschichte reingehen, dann natürlich auch die psychosoziale Komponente. Und da sollte man natürlich vielleicht, da sollte man wirklich mehr schulen, auch in den Betrieben schulen. Gerade bei dieser Betriebsgesundheit, da gibt es verschiedene Ansätze jetzt in Deutschland, Österreich und auch in anderen Ländern natürlich, der Schweiz. Und dass man da wirklich den Mitarbeiter individuell und als Ganzes sieht und guckt, okay, wo hole ich den ab? Oder auch ihm selber sagen, Achtung, mach mal das, guck mal darauf und nimm deine Bedürfnisse natürlich ernst. Und das wird oft nicht getan. Also die Bedürfnisse, die eigenen, die geraten einfach ins Hintertreffen.
Ja, finde ich sehr gut. Das sind aus meiner Sicht zwei Sachen, die ich gerne noch vertiefen würde. Wir fangen mal damit an, dass ja auf dieser Ebene, ne, auch sehr viele, also in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, vielleicht auch länger, aber seit 10 Jahren kriege ich es mit, dass ja enorme Fortschritte auch gemacht werden, eben auf diesen ganzen Hintergründen, ne, biologisch. Also wir haben verstanden Cortisol, wir haben verstanden Dauerstress, wir haben verstanden Epigenetik, wir haben die Systemik hat sich ein bisschen aus dieser reinen Hellinger-Systemik rausgewuppt und ist da mehr auch in die Firmen gekommen. Na, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Mentor, da war Systemik ein fester Bestandteil von, die eben die einzelnen Firmen und auch die Menschen in diesem System anzuschauen. Also wir haben ja eigentlich einen großen Fortschritt gemacht auf all diesen Ebenen, sagen wir mal jetzt im großen Klammern wissenschaftlich, was auch immer das dann nachher meint, na, auf dem Bereich. Und ist das so, dass das zu langsam in die Firmen kommt oder haben die immer noch das Gefühl, das ist alles ein bisschen Geschwurbel oder ist der Einzelne so in seinen Mustern festgefahren, dass er dann, dass ihm das auch nicht hilft zu wissen, hey, wenn du im Dauerstress bist, also es gibt diesen Organschaden nachher und dieses Organthema und das ist ja am Schluss, deshalb wollte ich da zuerst hingehen, nicht individuell. Also, dass ich bei Dauerstress ein
Ja.
Hypercortisolspiegel habe nachher, die die Organe irgendwann schädigt, je nachdem, wo man halt anfällig ist, dann halt dort. So, das
Ja.
ist ja im Basic für alle auch zu verstehen und ja auch subjektiv zu erleben. Also die Leute spüren es ja auch im Prinzip. Sie merken es ja auf eine Art und Weise auch tatsächlich. Wo ist da der
Ja.
Punkt, wo wir noch nicht weiter sind?
Also, noch ist es tatsächlich in den Betrieben generell so, dass man eigentlich darauf setzt, auf Teamgeschichten, ja, dass man sagt, wir brauchen eine tolle Atmosphäre im Team und dann läuft das schon alles. Ja. Dem ist aber nicht so. Zum einen, wenn natürlich der Vorgesetzte, ich habe das schon so oft erlebt, deswegen habe ich das jetzt auch gesagt, ich mache das jetzt und helfe bei besserem Leadership, weil ich habe so viele Team-Meetings oder Team-Buildings gesehen, wo die Trainer alle einen super Job gemacht haben. Die waren alle klasse. Aber nichts Nachhaltiges ist geblieben. Das lag nicht am Trainer. Ja, der hat einen tollen Workshop abgeliefert mit tollen Erkenntnissen, aber dann ist es natürlich nicht weitergegangen. Es muss in die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit geht aber nur, wenn gewisse Dinge tatsächlich über einen längeren Zeitpunkt regelmäßig getan werden, dass sich das dann manifestiert. Ja, und ansonsten geht das nicht. Das ist auch immer das Scheitern, warum diese ganzen Geschichten scheitern. Jetzt ist aber, wie gesagt, der Fokus ist immer noch, wir machen ein tolles Teambuilding oder wir machen einen Workshop zu einem gewissen Fachgebiet. Aber dass jetzt tatsächlich Führungskräfte wissen, okay, Dauerstress, ja, die wissen, das schadet sicher, aber ich höre das nie bei Führungskräften, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Problem mit Dauerstress oder ich habe ein Problem mit einem Mikromanager, ja, wie kriege ich den da raus, ja, wie komme ich da zu einer besseren Führung? Weil tatsächlich bei diesen Menschen es noch nicht angekommen ist, dass sie mit ihrem Verhalten Dauerstress auslösen, dass sie sich selber in Dauerstress begeben, dass sie sich selber nichts Gutes antun. Und das hängt auch an den Glaubenssätzen, die die haben. Das ist noch lange nicht drin. Also ich sehe in Betrieben einfach nur so dieses Klassische, wir machen ein systemisches Training, wir machen ein Teambuilding, wir gucken, dass wir die Mitarbeiter haben, die zu uns passen. Und das ist bislang noch tatsächlich alles. Also in die Tiefe geht da noch keiner so, dass man sagt, okay, jetzt messen wir mal tatsächlich den Stressfaktor bei unseren Mitarbeitern. Ja? Jetzt schauen wir mal, wie schaut es generell bei uns im Unternehmen aus und auch in welchen, in den Altersgruppen, wie sieht es da aus? Und einfach tatsächlich zuhören, wenn da mal Kritik kommt, das ist noch nicht wirklich so verankert. Es gibt natürlich tolle Betriebe, die machen vieles richtig oder fast alles richtig, aber so die Masse, deswegen haben wir ja diese hohen Fluktuationen und unheimlich viel schlechtes Leadership. Das liegt einfach daran, dass man auch mittlerweile, es hat auch eine finanzielle Seite, mittlerweile guckt man eben nur nach Quartalsergebnissen, da geht man einfach nicht mehr in die Zukunft, sprich, die stellen wir uns ganz auf. Und damit hängt das zusammen. Aber vor allem das Wissen über Möglichkeiten, wie gehe ich mit Stress um, wie verhindere ich ihn, das ist noch nicht da. Es gibt ein paar Betriebe, die machen gerade Burnout-Prävention. Und das, Gott sei Dank, machen sie es aber zum Teil auch noch falsch. Und damit hört es dann auch schon wieder auf.
Ich denke, ein wichtiger Schritt in die Richtung war ja, dass man sozusagen das Burnout auch aus dieser psychischen Ecke rausgeholt hat, ne, und verstanden hat, das sind einfach Dauerstressfolgen, dass auch die Leute weniger diese Schuld empfinden, die sie dann oft haben, ne, das Gefühl, ich ja, habe irgendwie bin nicht belastbar oder ich bin ein Versager oder I don't know what, ne. Wir hatten eine ganz kurze Phase, wo das so eine Art Medaille war, wo ich bin im Burnout, ich habe wirklich viel geleistet, ne. Dann hat man eine relativ
Ja,
kurze
Buddhist, ja.
Dann
Ja.
hat man eine kurze Phase, die glücklicherweise auch kurz war, wo es dann eben, ja, du bist halt jetzt ein Versager, du hast es nicht drauf, ne, bis dann glücklicherweise da die Anerkennung auch für diese Krankheit gewachsen ist und dann auch sehr differenziert worden. Da habe ich eine Erschöpfungsdepression, habe ich wirklich einen Burnout, habe ich irgendeine andere Form von Angststörung oder was auch immer. Ich finde das gut, dass das auch differenzierter inzwischen angeschaut wird und die Leute dadurch auch ernster genommen werden, ne, und dadurch auch im Betrieb, glaube ich, in ein Bewusstsein dann gekommen ist, ne?
Sehe ich noch nicht ganz so, gebe ich offen zu. Es gibt Betriebe, die sind da toll, keine Frage. Aber
Mhm.
generell ist es schon immer noch, was ich sehe, einfach Stress wird auch gar nicht ernst genommen. Ich weiß nicht, wie oft, ja, wo ich auch gesagt habe, Achtung, dieser Mitarbeiter, ja, nee, was, das ist ja gar nicht. Und ach, also es wird immer noch nicht ernst genommen, der hohe Stressfaktor oder eben das Stressempfinden des Einzelnen. Also wenn der Vorgesetzte sich selber so stresst, dann hat er absolut keinen Blick für den Stress seiner Mitarbeiter. Und dann ist es einfach ein Karussell, ja, und läuft so weiter. Also ich denke mal, die Sichtbarkeit von eben den Ursachen, Stressursachen und die Sichtbarkeit der Möglichkeiten, wie man die behandeln kann und was man dagegen tun kann, das ist tatsächlich noch nicht wirklich angekommen. Da haben wir, wie gesagt, ein paar, also wirklich, es gibt Betriebe, die machen da schon wirklich gute Fortschritte. Das große Ganze und dann vor allem wenn es dann so in Krisenzeiten ist, und ich sage jetzt ja mal Anführungszeichen in Krisenzeiten, aber wenn die Betriebe dann doch schon mal so ein bisschen ja zu kämpfen haben, dann wird es ohnehin alles weggefahren, dann gehen wir zurück. Und das sehen wir jetzt auch in der Politik, wenn es heißt, ja, wir müssen eigentlich alle nur mehr arbeiten. Nein, ja, also wir gehen zurück in die 90er Jahre, wir müssen alle mehr arbeiten und dann ist schon alles gut. Dass wir aber jetzt eigentlich die Folgen dieses Mehrarbeitens alle bezahlen mit hohen Gesundheitskosten, weil die Leute im Burnout sind, weil die Leute krank sind, weil die Organschäden haben etc., das wird nicht gesehen. Wir müssen nicht mehr arbeiten, wir müssen effizient arbeiten. Ja, ich bin auch der Meinung, ich bin immer Arbeitgebervertreter gewesen. Ja, natürlich kann ein Mensch eine gewisse Stundenzahl arbeiten, ohne gleich umzufallen. Ja, und das ist sicher mehr als 20. Also unterschiedlich natürlich, aber von der Familienkonstellation.
Du
Aber
meinst es pro
generell,
Woche, ne?
ja, pro Woche. Aber nichtsdestotrotz, ja, also das Bewusstsein ist einfach noch nicht da. Da fehlt es noch an den Basics. Und wie gesagt, die Politik, die ist jetzt leider in diese Richtung geht, dass wir eigentlich, ja, es geht nur darum, wir machen jetzt einfach die Rolle rückwärts und verstehen nicht, dass wir jetzt ja eigentlich viele Fehler bezahlen von dem, was damals passiert ist. Wir können es anders machen. Es geht anders. Aber
Ja.
dazu das Bewusstsein. Mir fehlt tatsächlich überall noch das Bewusstsein.
Also finde ich sehr spannend, dass du auch da den großen Bogen spannst, weil manchmal ist man ja, wie man jetzt gemerkt hat, auch so ein bisschen in seinen persönlichen Bubble gefangen und in der Gesundheitsblase, in der ich mich aufhalte. Ne? Da ist das alles sehr bewusst. Und viele Leute, die den Weg bis zum Homöopathen gegangen sind, die sind sich dieser Themen natürlich schon sehr bewusst und haben auch damit natürlich schon gearbeitet. So ist es richtig. Ne? Die Leute, die nicht zu mir in die Praxis kommen, die sind ja dann noch nicht auf dem Stand. Genau. Das finde ich
Ja,
gut, dass du
klar.
es nochmal erwähnst. Genau. Und dass wir eben im Großen und Ganzen das ist etwas, was wir ja auch in der Covid-Zeit, wo ja viele Sachen, wo man viele Meinungen auch zu haben kann zu verschiedenen Themen, aber was ja nie gemacht worden ist, ist ja echte Gesundheitsprävention. Ne? Also wir haben ja Krankheitsvermeidung versucht zu machen, aber wir haben keine Gesundheitserhaltung gemacht und der Staat hat auch nicht die Möglichkeit genutzt, zum Beispiel dort auch Kampagnen zu lancieren. Wie ernähre ich mich denn zum Beispiel mal grundlegend gesund? Wie gehe ich denn mit Ängsten grundlegend um, wenn ich die jetzt habe? Was macht es überhaupt, wenn ich über eine längere Zeit Ängste habe? Wie funktioniert das im Körper? Weil das ist ja alles im Prinzip so gut erforscht, dass man immer diese Wissenschaft hochgehalten hat, aber mir oft gefehlt hat, dass man die Details über die Wissenschaft, was man alles so weiß, ja dann immer geflissentlich ignoriert hat. Und das ist im Großen und Ganzen etwas, was du jetzt ja auch wieder angesprochen hast, dass eigentlich der große ganze Zusammenhang fehlt. Ich habe mal eine provokative Frage sozusagen, vielleicht ein bisschen eindimensional, aber wäre es sozusagen wichtig, dann die Führungskräfte vor allen Dingen auch mal medizinisch zu schulen, wie überhaupt so ein Stresskreislauf im Körper abläuft, dass man das auch mal, sage ich mal, auf einer mechanischen Ebene versteht?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, dass man auch tatsächlich versteht, so, man muss jetzt nicht grob in die, also groß in die Biologie, Medizin reingehen, aber tatsächlich Schulungen, wie funktioniert der Körper, Methylkreislauf und dann entsprechend weiter, was löst diesen Stress aus? Und ja, das muss man auf jeden Fall machen, weil das Wissen ist natürlich nicht da. Klar, wenn jetzt jemand Abteilungsleiter ist, völlig wurscht von irgendeiner Technikabteilung beispielsweise, der hat davon in aller Regel natürlich, weiß er davon nichts. Und ich muss noch dazu sagen, bei den Ärzten ist es ja auch nicht angekommen. Also ich habe die eigene Erfahrung, mein Arzt ist gut, ich war jahrelang nicht bei Ärzten, jetzt musste ich tatsächlich mal gehen, der ist gut, aber da war eigentlich nur so dieses, ja, und dann hier haben sie quasi so ein paar Pillen, die ich dann nicht genommen habe, sondern eben auf natürliche Weise mein Problem gelöst habe. Aber das haben andere den Fokus, den Zeit oder den Willen nicht, sondern dann wird es eben einfach gemacht. Ich denke schon, man müsste schulen, unbedingt. Also schulen, wie geht man mit gewissen, ja, Stressfaktoren um? Wie entsteht das tatsächlich? So wie du gesagt hast, wie entsteht Stress und was gibt es noch für andere Dinge? Also so eine kleine medizinische Schulung grundsätzlich, die wäre unbedingt erforderlich, weil nur wenn ich verstehe als Führungskraft, wie funktionieren oder was stresst meine Mitarbeiter und mich selber und was gibt es da für Methoden, dann kann ich auch reagieren. Ja, ich biete nicht gleich die Lösung an und sage, so und so musst du es machen, aber ich sage, Achtung, hier, da haben wir was, da haben wir schon mal was gehört. Jetzt müssen wir mal auf eine andere Art und Weise daran gehen. Geht zum Arzt, geht zu einem Homöopathen, geht zu einem Epigenetiker, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, da ist was im Hintergrund. Und das passiert natürlich nicht. Also das wäre ganz wichtig, Führungskräfte auch dahingehend zu schulen. Auch wenn das natürlich schon nochmal ein Zusatz ist. Aber das kann man im Unternehmen auch anderweitig etablieren, dass man sagt, gut, da hat man einen im Unternehmen, der schult die Führungskräfte und guckt natürlich auch im Unternehmen danach, ja.
Ja. Ja,
Also
und ich
das
glaube, wenn
rein,
man, ja, sag.
ja, rein dem Abteilungsleiter das immer nur überzustülpen, das ist dann irgendwann ist der auch überfordert mit den vielen Zusatzaufgaben, die man dann auch noch hat.
Und ich denke, wenn man das eben versteht oder vermitteln kann, jetzt habe ich es geschafft, wenn man das eben vermitteln kann, dass das eben nachher eine Nachhaltigkeit schafft, ne? Also wenn ich dich ja so ein bisschen richtig verstanden habe, du kannst unter Umständen damit Mitarbeiterfluktuationen vorbeugen, du kannst längere Krankheitsausfälle damit vorbeugen, die du ja auch bezahlen musst. Also ich denke, das Investment sich mal, also sag mal als Minimum, ne, mit dem Körper auseinanderzusetzen, wie Stress, Langzeitstress sich auswirkt, was eben dann am Schluss eben nicht so mega individuell ist, dass man Gefühl hat, ich muss jetzt für jeden Mitarbeiter ein eigenes Stresspräventionskonzept ausarbeiten, sondern das kann ich einfach insgesamt mal verstehen. Wenn ich da verstehe, wenn ich diesen Kreislauf irgendwie verhindern, unterstützen kann, da muss natürlich dann der Mitarbeiter auch mitmachen. Also wir haben ja vorhin auch viel von dem geredet. Na, der nützt natürlich alles Konzept nicht, wenn der das dann nicht umsetzt, zum Beispiel. Aber ich glaube, dass man, wenn man das schon nur verstanden würde, wie nachhaltig das ist und wie viel Geld man dann unter Umständen damit auch sparen kann, oder dass man mal vorrechnet, wie viel kosten mich eigentlich zwei, drei Burnout-Leute, die ich irgendwie noch mitfinanzieren muss, gegenüber so einem Konzept. Ne? Ich glaube, dass das auch dann relativ schnell auch für Leute vermittelbar ist, die das noch nicht kennen. Oder meinst du, das geht ist
Ja,
anders?
doch, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja immer viel mit Personalplanung, natürlich mit den Kosten zu tun. Ich habe auch, also das war natürlich alles auf meinem Tisch und da war natürlich Personalkosten sind immer ein Riesenthema. Ja, das ist immer so das Thema schlechthin. Sprich, wie können wir das verringern, die Personalkosten? Das ist immer so der Hauptpunkt. Und das ist ganz klar, also ein Burnout, der kostet. Nicht nur die, sage ich mal, die Zeit, wo der Mitarbeiter im Krankenstand ist und wo dann nachher die Krankenkasse bezahlt, sondern er kostet viel, viel mehr. Und oft ist es halt auch noch so, habe ich auch in Betrieben kennengelernt, die haben das gar nicht gesehen, sondern wurde der Mitarbeiter eben tatsächlich im Krankenstand gekündigt und dann ging das von vorne los, dann hat man sich einen neuen gesucht. Also das sind alles Kosten. Firmen verstehen mittlerweile, dass Recruiting-Kosten, dass eben das tatsächlich dass alles sehr hoch ist, hohe Fluktuationskosten sind hohe Personalkosten, das sind halt versteckte Kosten, ja, aber sie sind da. Und da ansetzen und auf seine Mitarbeiter achten und die bei Laune halten, in dem Sinn, dass sie dann wirklich dann weiter produktiv sind, das ist eigentlich das kostengünstigste. Und natürlich muss man dann tatsächlich gucken, okay, in was für einem Umfeld sind wir, wie arbeiten wir, was löst die den Stress aus und da braucht es diese Schulungen tatsächlich in den Betrieben unbedingt. Und auch die Vermittlung von Geschichten wie, ja, es gibt so Dinge wie, ja, beispielsweise transgenerationale Muster, da holt man dann den Mitarbeiter ab, ja, und
Ja,
sagt,
klar.
aha, ich funktioniere eigentlich immer so, wie meine Familie funktioniert hat, ja, da holt man viel ab, nur es ist nicht im Bewusstsein. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Betrieb, 10 Leute frage, was ist Epigenetik, dann wissen es 9 nicht. Eventuell 10. Ja. Es ist noch nicht da, wo es hingehört und auch andere Geschichten. Also, wie du selber sagtest, Dinge aus der Schwurbelszene auch holen. Ja. Natürlich auch sehr wichtig.
Ja,
Und
und wenn man dann
ja, aber die
Dinge aus
Schulungen, die
der,
wären nicht.
wenn man dann Dinge tatsächlich in der Schwurbelszene auch macht, also die gibt es ja tatsächlich, ne, wir können ja nicht immer sagen, das ist alles nur benennt, ne, dann sind viele Leute auch dann relativ schnell enttäuscht. Das sehe ich oft, ne, dass wir ja dann auch in einen Topf geworfen werden mit bestimmten anderen Sachen. Ne, und wenn man dann das Gefühl hat, es gehört grob zu diesem Schwurbelbereich, dann
Ja.
sind da ja auch oft auch Enttäuschungen, haben ja auch stattgefunden, ne? Dass man dann irgendjemanden, also wie du sagst, ne, wenn ich das dann in den falschen Hals kriege, ich habe da einen Trainer geholt, mega viel Geld ausgezahlt, das ist alles nicht nachhaltig. Und ich dann irgendwann das Fazit mache, okay, das ist alles Schwurbelkram, wir machen wieder wie in den 90er Jahren einfach Leistung, Leistung, Leistung und wenn nicht mehr kann, wird aussortiert. Dann schere ich ja da auch Sachen über einen Kamm, ohne wirklich verstanden zu haben, was überhaupt das Problem ist, warum auch diese ganze Schulung gar nichts geholfen hat. Also ich finde, den Aspekt der Nachhaltigkeit ist ja eh etwas, was uns weltweit ja auf allen Ebenen gerade beschäftigt. Ne? Wie können wir insgesamt nachhaltiger Politik machen? Wie können wir nachhaltiger Gesundheit machen? Wie können wir nachhaltiger den Planeten irgendwie bewohnen und so weiter? Das ist ja eh ein großes Thema und ich bin erstaunt, vielleicht auch wie du, wie kurzfristig wir immer noch denken oder auch denken müssen, aufgrund zum Beispiel auch von hoher Fluktuation. Also mal ein ganz anderes Beispiel, ne? Wie oft im Fußball nach 2 Spieltagen der Trainer gewechselt wird, ne? Nachdem man mit ihm die ganze Sommersache gemacht hat und wenn der dann auch nicht funktioniert, einfach nach 3 Tagen den nächsten Trainer wechselt, anstatt irgendwas Nachhaltiges zu machen, Jetzt sieht man ja wirklich in allen Bereichen im Moment, wie kurzlebig wir denken. Ne? TikTok scheint da irgendwie im Moment unsere Art zu sein, den Blick vorauszuwerfen.
Ja.
Ich würde gerne noch, ja, sag was dazu
Nein,
und
nein,
dann
nein,
würde ich
nein,
gerne
nein. Passt, passt.
noch, gut, ich würde gerne noch auf den anderen Punkt, den wir vorhin abgeschwiffen sind, diese Rolle eigentlich, vielleicht auch da nochmal wieder ein bisschen mehr auf die Frau zu sprechen zu kommen, ne? Dieses Rollenthema, wo ich mich eben auch in der Leistungsrolle wiederfinde. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil du jetzt das ja auch ein paar Mal erwähnt hast, Epigenetik, transgenerational, das kennen ja auch nicht unsere Zuhörer, werden auch da wahrscheinlich einige Sachen nicht von kennen, ne? Vielleicht kannst du da die zwei Begriffe kurz mal erläutern, ohne dass wir da zu tief gehen, und dann so ein bisschen wieder zurückkommen zu dieser Rollenverständnis, wieso verhalte ich mich eigentlich wie meine Mutter oder wieso vertrage ich dieselben Sachen von der Ernährung her nicht wie meine Mutter?
Ja, das liegt natürlich an einem, dass wir alle unterschiedlich sind. Wenn wir zur transgenerationalen Epigenetik kommen, dann ja, wir beschäftigen uns letztendlich. Es ist tatsächlich so, dass man hat festgestellt, dass es sagen wir, das Leben und die Erfahrungen von unseren Ahnen, also sprich bis in die zweite Generation zurück, die wirken auf uns. Die sind tatsächlich bei uns den Gen in der Epigenetik verhaftet. Wenn gerade mal zum Punkt Epigenetik überhaupt, was ist das? Ja, also nicht, dass man, ich habe immer gehört, ja, Gene, 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 du bist halt so, weil das ist in deinem Gen und da kannst du dann gar nichts ändern. Und ja, Gene an sich, die Gene kann man nicht ändern. Das ist schon richtig. Wir haben alle Gene und die können wir nicht ändern. Aber man hat festgestellt, dass man die Gene, das Ablesen der Gene, das Ein- und Ausschalten der Gene, das kann man tatsächlich ändern. Also wie werden die Gene abgelesen? Ja, was wird stumm geschaltet? Was wird angemacht? Ein Beispiel. Eine Frau, ich habe also ein Beispiel, konkretes Beispiel, eine Frau, 30 Jahre hohes, hohes, hohes Stresslevel. Also nach 15 Jahren fing es an, ja, anders zu essen, also wirklich schlecht zu essen, sehr viel Fleisch, sehr viel, also Transfette auch etc., einfach um den Stress irgendwie zu kompensieren. Dann auch Alkohol kam natürlich dazu, jetzt nicht in dem Maß, dass man sagt, okay, totale Sucht, aber dennoch zu viel. Und ja, dann kommt tatsächlich der Punkt, wo sie einfach da nicht mehr rauskommt. Das heißt, das Ablesen ihrer Gene funktioniert auch nicht mehr, wie sie tatsächlich dann wieder ein gesundes Leben kommen kann. Ja? Und das kann man weitergeben. Man sieht ja oft gerade solche Menschen, wenn man dann die Kinder anguckt oder vielleicht auch die Enkel anguckt, dann sieht man ein ähnliches Verhalten beim Essen, beim Verhalten oder beim Denken über Sport, das ist nicht nur, weil man so sag ich mal, in dem Umfeld lebt, sondern es ist tatsächlich weitergegeben worden. Ja? Und da geht es bei der Epigenetik darum, dass man einfach sagt, die Gene, wie schalte ich die an, wie schalte ich die aus? Ändern kann ich sie nicht. Und das lässt sich durchaus machen. Man muss nur verstehen, okay, man kann das erstmal machen, indem man sagt, okay, jetzt mache ich eine Aufstellung und schau mal, wie es mit meiner Familie aussieht. Dann kann man es natürlich machen, indem man die Nutri-Epigenetik derer sich bedient und man schaut, okay, was vertrage ich nicht, ja, weil nicht jeder ist anders und da, okay, welche auch in meiner Lebensphase gerade, welche Zusatzstoffe brauche ich oder brauche ich sie tatsächlich auch gar nicht? Was ist denn hier so, wo bin ich denn hier bei Krankheitsrisiken? Welche sind da bei mir drin, auch aufgrund, sage ich mal, meiner Familienkonstellation beziehungsweise aufgrund dessen, wie meine Ahnen gelebt haben? Jetzt beispielsweise haben meine Ahnen extrem im Mangel gelebt. Dann hat die Tochter auch vielleicht da immer noch gewisse ja, Nachwirkungen in Sachen Körperfunktion, Körpergröße etc., ja, reagieren auf Medikamente etc. Also das kann man alles machen. Man kann sich mit der Psychoepigenetik dann quasi beschäftigen, auch mit den Glaubenssätzen der Familie. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja, wenn man zum Beispiel guckt, okay, der Umgang mit Geld, ja, das versteht jeder. Ja, in meiner Familie hat es nie Geld gehabt. Wir waren halt immer arm bis, ja, jetzt haben wir es vielleicht so einen guten Mittel geschafft, aber reich sein ist einfach nicht in meiner Familie vorhanden. Ja? Und das ist so ein Glaubenssatz, ich komme da einfach nicht raus, ich komme da nicht weiter und der verhindert das dann auch tatsächlich. Ja? Und das geht natürlich auch alles, das spielt ja alles auf den Körper, auf die einzelne Zelle spielt das ein. Jeder Gedanke, positiv wie negativ, spielt auf unsere Zellen ein und steuert quasi unser Verhalten und steuert dann natürlich auch, wie der Körper funktioniert und wie die Zellen funktionieren. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Genauso wie Hypnose, da höre ich beispielsweise auch ganz viel, ja, dann das mache ich nicht, weil dann kann ja irgendjemand mir irgendwas erzählen, was ich dann nicht machen will, was nicht funktioniert. Ja, also muss ganz klar sagen, Hypnose ist ein sehr machtvolles, sehr einfaches Instrument. Da wird der Hypnosetherapeut, der erzählt einem nicht, was man machen soll, sondern eigentlich kommt die Lösung komplett aus dem Klienten.
Genau.
Ja. Es ist also nicht so, dass man jetzt irgendjemand, so wie es in Filmen dargestellt wird, und jetzt erzähle ich dir, du musst jetzt irgendjemanden ermorden. Ja, das kann nicht passieren, das passiert auch nicht, das funktioniert nicht. Und also es kann wirklich nur helfen, das sind so einfache Tricks, wie man sich tatsächlich wieder mit sich selber beschäftigt, in sein Unterbewusstsein dringt und Entspannung findet, aber auch eine Lösung in sich selber findet. Das sind so die Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch viele, ganz viele andere, die man da hat.
Ich hatte mal ein Interview, ist ein bisschen länger her, mit einer Genetikerin, Epigenetikerin, die jetzt inzwischen Homöopathin ist. Und wir haben so ein bisschen auch das analysiert, das vielleicht nur kurz als Input für die Leute. Na, wir haben das so ein bisschen analysiert, weil wir dann ein bisschen besprochen haben, was wir beobachten mit der Homöopathie, was, wenn die Heilung einsetzt, was nachher passiert. Ne? Und man sieht eben, dass man ähnliche oder sogar teilweise dieselben Ergebnisse erzielt mit einer homöopathischen Therapie, wie als hätte man am Epigenom gearbeitet. Also man sieht, dass Sachen, die vorher, also zum Beispiel die vorher funktioniert haben, die jetzt in der Krankheit nicht mehr funktionieren, nach der Homöopathie wieder so funktionieren wie vorher. Oder dass man auch nachhaltig andere Reaktionsmuster erreichen kann mit der Homöopathie. Also wirklich Teile des Epigenoms sozusagen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Fachbegriff ist, da bräuchten wir Sie jetzt nochmal fragen, aber wie ändert, anpasst, umstellt, keine Ahnung, was da der richtige Begriff ist, ne? Aber dass man merkt,
Und ausschaltet, ja, im Prinzip,
genau,
abliest, ja.
lange hat der Körper so oder so funktioniert und jetzt seit der homöopathischen Behandlung funktioniert er entweder so wie vorher, so wie es vorher funktioniert hat, oder er funktioniert ja, besser, also ne, gesünder, sagen wir es mal so. Ne? Das fand ich als kleinen Input noch sehr spannend, weswegen ich mich dann auch in meinem Möglichkeiten und Rahmen mit Epigenetik eben auch nochmal auseinandergesetzt habe. Und wir haben in Kuh jetzt zum Beispiel eine, die das auch wirklich verbindet mit der Homöopathie und genauso, wie du das auch erzählt hast, diese Analysen dann auch macht. Vielleicht kannst du da kurz nochmal drauf eingehen. Wie würde man jetzt zum Beispiel epigenetisch so eine Analyse machen? Das ist ja keine Gesprächstherapie. Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, es ist keine Gesprächs-, also zuerst empfehle ich immer letztendlich so eine Art DNA-Test. Da
Genau.
gibt es unterschiedliche Anbieter auch, aber dieser DNA-Test ist wirklich sehr gut, weil weil er ganz individuell ist. Es ist tatsächlich
Genau.
nur auf diese Person. Also den kann man jetzt nicht machen und sagen, okay, und daraus schließen wir jetzt auf eine gesamte Gruppe, sondern es ist sehr individuell, der dann tatsächlich sagt, okay, das sind A, deine Risiken, B, das verträgst du nicht. Hier sind versteckte Krankheiten. Hier, also diese DNA-Tests, die empfehle ich auf jeden Fall vorab, vor einer Therapie oder einer Behandlung, wie auch immer, weil man dann da ganz genau sieht, okay, und wo muss man ansetzen? Und nicht, dass man anfängt irgendwo und dreht sich im Kreis. Man kommt irgendwann zu der Lösung, ja, aber es dauert länger, es ist nerviger. Also diesen DNA-Test empfehle ich auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Das sollte man sich leisten, weil das ist wirklich essentiell. Dann versteht man sich unglaublich gut, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und dann kann man auch zum Homöopathen gehen, weil der kann das, der versteht das auch. Ja, der sieht, okay, das sind die Ergebnisse, der kann da auch ansetzen, natürlich, klar. Ansonsten ist es aber schon auch so, dass ich natürlich einen Fragebogen, dass man einen Fragebogen hat und da erstmal viel rauskitzelt aus, wie gesagt, aus den einzelnen epigenetischen Bereichen. Da geht es, wie gesagt, um die Sozioepigenetik, um die Transgenerationale, da geht es um die Nutriepigenetik, da geht es um Schlaf, da geht es um all diese Dinge, dass man da sieht am Klienten, okay, wo steht er Und dann versteht, okay, wo ist wahrscheinlich erstmal das erste Problem, auch, sage ich mal, in der Psyche, wo man auch ansetzen kann. Und das, wenn man es dann macht, dann sage ich eben mit meinem Programm, da sage ich dann, ja, das Ganze dann manifestieren noch mit Hypnose, ja, das ganze Unterbewusstsein zu manifestieren, ist wichtig, weil dann die Nachhaltigkeit auch eher da ist. Ja. Also man muss
Richtig.
da dranbleiben, dass man auch Gewohnheiten ändert und irgendwann ist es tatsächlich ja völlig in der Gewohnheit drin, dass man sich wieder vernünftig ernährt, dass man vernünftig sich verhält, dass man auch weiß, okay, wo lässt man Dinge abprallen, womit beschäftige ich jetzt, was regt mich auf, was regt mich aber nicht mehr auf, eine Resilienz wiederfindet, einfach die Selbstachtung findet, dass man aber auch sich selbst wieder spürt, ja, und das dann alles, wie gesagt, ich bin dann ein Freund davon, das alles mit der Hypnose tatsächlich zu manifestieren, weil das einfach den Erfolg noch um ein Vielfaches erhöht.
Geht einfach tiefer rein, ne?
Ja, auf jeden Fall ins Unterbewusstsein, wo wir einfach so nicht selber hin können, so
Ja, oder
manchmal.
viel
Ja.
mühsamer.
Ja, extrem mühsam, das ist dann schon richtig, ja.
Also, das geht dann schon, aber da braucht dann auch viel Disziplin und Repetition.
Ja, gut, die braucht es ohnehin am Anfang. Ich sage, für alles braucht es Repetition. Ob du jetzt lernst oder ob du, ja, wenn du was erreichen willst, brauchst eine gewisse Routine. Das ist so. Erfolg besteht aus viel Routine. Ja. Aber natürlich nicht nur. Und wenn man das natürlich noch weiter in sich verankern kann, dann ist das eine Möglichkeit, die einfach ganz toll ist und die einem hilft.
Sehr gut. Ich finde, da haben wir extrem viel reingepackt bisher schon. Und ich glaube, wir hätten auch ein paar gute Punkte gemacht. Ich würde gerne sozusagen den Abschluss nochmal machen, dass wir nochmal so ein allgemeines Fazit machen. Also wenn ich jetzt sozusagen als Frau in so einem Betrieb bin oder als Führungskraft zugehört habe oder so, dass wir, glaube ich, das überlasse ich gerne dir natürlich, dass wir es gerne nochmal ein bisschen zusammenfassen. Du hast ja jetzt schön sozusagen den Therapieanteil auch schon zusammengefasst. Aber was ist sozusagen das, sagen wir jetzt mal die nächsten 5 bis 10 Jahre, was sich da, sagen wir, in den kleinen Betrieben und damit haben wir den Ausblick schon gegeben, auch im größeren dann ändern darf, dass wir, und da vielleicht können wir den Fokus nehmen auf die Frau, dass wir als Frauen im Betrieben, in der Arbeitswelt aus diesem Leistungs- und Stressthema nachhaltig rauskommen. Ich hoffe, das war eine gute Vorlage für dich.
Ja. Ja, also, ups, da ist jetzt gerade was runtergefallen. Ja, also grundsätzlich, sage ich mal, in den Betrieben wichtig ist einfach erstmal zu verstehen, Effizienz heißt nicht nur viel arbeiten. Das ist mal Nummer eins. Dann natürlich, sind ja auch die meisten dabei, eine Umgebung schaffen, die möglichst auf die einzelnen zugeschnitten ist. Ich sage jetzt nicht auf den einzelnen Mitarbeiter immer, das geht gar nicht. Aber dann doch, dass man sagt, okay, das sind so die Mitarbeiter, die wir haben, Frauen, Männer, Altersklassen etc. Dass man sagt, okay, wie können wir natürlich ein Arbeiten schaffen, das effizient ist und das tatsächlich dann auch gut läuft und das effizient ist, wie gesagt, nicht gleichzusetzen nur mit viel Arbeiten, sondern wie arbeiten meine Mitarbeiter einfach am leichtesten, welche Strukturen, welche Programme sind da einfach am besten. Und dann natürlich wichtig wäre, ja, auf die Gesundheit natürlich zu achten, der Mitarbeiter, um eben so festzustellen, okay, wie sieht es tatsächlich aus mit dem Stress? Wie sieht es aus mit meinem Leadership? Schafft das Stress oder ist das tatsächlich gut oder wo können wir uns noch verbessern? Da immer ein Auge drauf haben. Das kostet vielleicht ein bisschen Geld, aber es kostet wesentlich weniger Geld als die ganzen negativen Auswirkungen, die wir ja so gesehen schon haben. Und dann auf die Frau gesehen, ja, Frauen sollten ihre Bedürfnisse tatsächlich auch beim Arbeitgeber ansprechen. Das ist oft so, dass sie es nicht tun, nach wie vor, sie tun es nicht. Und der Arbeitgeber sollte dringend davon abkommen, es immer nur als, ja, ist halt hysterisch. Ja, ich überspitze das jetzt. Ja, ich möchte hier keinem Arbeitgeber jetzt an Karren fahren, weil ich weiß, dass viele auch das ganz toll machen. Aber es ist schon oft noch so, dass man das einfach nicht ernst nimmt. Also die Mitarbeiter ernst nehmen, da sind wir eigentlich an einer Sache, die schon seit vielen Jahren, vielen Jahrzehnten propagiert wird. Es sollte dann auch umgesetzt werden. Dann letztendlich tatsächlich, wie gesagt, jemand haben, der sich einfach auch mit dem Stress auseinandersetzt, den die Mitarbeiter haben und das versucht auch entsprechend, ja, da Programme zu finden. A, zu informieren, den Mitarbeiter und die Führung unbedingt, also lernen, ja, und dann gleichzeitig natürlich, ja, Möglichkeiten schaffen, dass Mitarbeiter das nutzen können.
Sehr schön. Super Zusammenfassung. Ich glaube, da waren alle Aspekte wieder mit dabei, die wir so aufgemacht haben. Und ich habe auch einiges erfahren, was du da schön den Blick für mich auch nochmal geweitet hast. Also auch vielen Dank, da persönlich auch wieder einiges gelernt. Und finde das, auch wenn wir natürlich jetzt ein bisschen auch, wie du das sagst, noch ein bisschen übertrieben vielleicht haben oder an der einen Stelle auch ein bisschen zugespitzt waren, haben wir, glaube ich, auch immer wieder schön durchblicken lassen, dass es nachher eben individuell ist und man das, wie aus der Homöopathie, sowieso selbstverständlich, aber du hast das ja schön erwähnt, dass das bei dir jetzt im Prinzip genauso ist, dass man das pro Betrieb, pro Mitarbeiter, pro Situation auch des Betriebs und so weiter, dass so viele individuelle Faktoren rauskommen, dass das eben selbstverständlich keine Pauschallösung ist, wobei die Pauschallösung, so ich dich verstanden habe, auf der Metaebene so groß angelegt ist, dass ich innerhalb dieses Rahmens mich dann ja individuell trotzdem gut aufstellen kann. Also ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und fand das sehr informativ. Auch schön, dass wir da so viel Themen streifen durften und dich darauf eingelassen hast. Ich überlasse dir gerne, wenn du magst, nochmal einen Hinweis. Wir werden alle Links von dir in den Shownotes finden. Also wer sich da mehr mit dir und deiner Arbeit in irgendeiner Form vernetzen oder austauschen will, ist zum Beispiel sicher über LinkedIn gut beraten. Da haben wir den Kontakt hergestellt. Da wird also mein Renata sehr gut finden und kontaktieren können. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich noch andere Links, die wir dann zusammensammeln und ihr in den Shownotes ja schon finden könnt. Aber vielleicht hast du noch ein paar Abschiedsworte oder was du noch mal erwähnen willst, wo man dich jetzt aktuell gut findet oder kontaktieren kann, außerhalb von LinkedIn?
Ja, ich muss tatsächlich meinen Auftritt jetzt überarbeiten, weil ich starte jetzt. Aber kurz nochmal zu unserem Thema vorhin. Was vielleicht noch auch noch interessant ist, einfach also Branchen an sich, dass die sich damit auch individuell beschäftigen. Also man kann da darf da ruhig auch Lobbyarbeit in den einzelnen Branchen betreiben, weil jede Branche anders ist und anders funktioniert. Und da denke ich mal, ist auch nochmal ein Ansatz, dass man einfach sagt, okay, in den einzelnen Branchen, bei den Branchenvertretern etc., dass man da entsprechend auch noch agiert. Ja, ansonsten, ich selber, wie gesagt, bin jetzt dann, starte mit meinem Neurolead-Programm, Epigenetik und Hypnose. Mein Ziel ist es tatsächlich, Führungskräfte zu besseren Leadership zu bringen, indem sie einfach erkennen, die Muster erkennen und ihre Erschöpfung. Ja, also ich möchte damit natürlich Erschöpfung, Burnout-Prävention betreiben, dass die Führungskräfte sich auch wieder spüren, dass sie einfach wieder zu einem besseren Lead kommen, Selbstbestimmung wieder aufbauen. Das ist so mein Thema. Und ja, E-Mail-Adresse ist, mein Unternehmen heißt Mariva mit V, also info@mariva-hypnose.expert ist meine E-Mail-Adresse und der Rest kommt dann jetzt auch demnächst auf LinkedIn. Da wird man mich finden, man wird mich finden unter mariva-hypnose.expert in der Homepage und da freue ich mich natürlich, ich werde Infoveranstaltungen natürlich machen. Und da freue ich mich auf Rückmeldungen oder einfach auf jemanden, der einfach nur sagt, okay, erzähl mir ein bisschen mehr über dieses Thema, was bringt mir das tatsächlich oder ich habe ein Problem, wie könnte ich da rangehen? Also da freue ich mich immer über guten Austausch. Ja, das ist so meins. Bin in Österreich in Wien ansässig, aber wie gesagt, heutzutage ist es ja durchaus möglich, überall ja, da tätig zu sein und zu helfen.
Hast aber gar keinen Wiener Akzent, gell? Den habe ich jetzt nicht rausgehört.
Nein, ich bin ja eigentlich in Deutschland aufgewachsen, bin
Genau.
aber ursprünglich Slowenin, hab da auch viele Jahre verbracht. Also ich bin so dieser noch nicht ganz Dach in der Schweiz, da bin ich noch nicht ganz so oft tätig gewesen. Das war nur ein kleiner Ausschnitt. Aber ansonsten so dieses Berge und Meer, also Deutschland, Österreich, Slowenien und ganz klein wenig Schweiz, das sind so meine Wirkungsstätten gewesen.
Schön. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg mit deinem Projekt. Vielen Dank, dass du an der Serie auch teilgenommen hast und es bereichert hast mit so vielen wichtigen Punkten. Und ich sage nie, leb wohl, weil wir wissen nie, ob man sich nicht doch nochmal irgendwie über die Quere kommt, ne? Insofern sage ich, Renate, bis bald. Und an alle Zuhörer, freut euch auf die nächsten Folgen. Ich habe bisher alle Interviews, die ich geführt habe, waren genauso gut wie die hier. Also das ist wirklich eine Top-Serie. Wir haben so tolle Sprecherinnen gewinnen können und hoffe, dass euch die Serie genauso gefällt wie mir beim Aufnehmen. Alles Gute und bis bald. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.